Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Es handelt sich heute wieder um eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream zum Beispiel bei YouTube zu verfolgen, um dann meine heutige Unterstützung in diesem Podcast, Christina Linke, in voller Pracht zu bewundern. Erstmal an dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Christina Linke, die Arbeitsrechtlerin für die Unternehmer, so wie ich sie zumindest mal wahrnehme, die aber jetzt die Möglichkeit hat, sich selber noch mal ein bisschen präziser vorzustellen. Christina, herzlich willkommen. Was machst du für diejenigen, die noch nie von dir gehört haben, was ich mir kaum vorstellen kann?
Lieber Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich mache Arbeitsrecht für Arbeitgeber und dabei haben wir uns spezialisiert auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung, weil ich einfach sehr viele Jahre, ich mache jetzt über 30 Jahre Arbeitsrecht, mich immer geärgert habe, wenn ich zu teuer vergleichen musste vor dem Arbeitsgericht. Gewinnen tust du ja sowieso nicht als Arbeitgeber, ja, in den äußerst seltensten Fällen nur. Deswegen, wenn der Vergleich zu teuer war, habe ich dann immer gedacht, so, was hätte besser laufen können jetzt? Hätte ich jetzt besser verhandeln können, aber verhandeln kann ich. Und dann war mir immer klar, die arbeitsvertragliche Grundlage hätte besser sein müssen. Und dann bin ich halt wie so ein Trüffelschwein losgezogen und habe geguckt, wo kann man eigentlich vom Gesetz abweichen, positiv für den Arbeitgeber. Und das kann man eben an ganz, ganz vielen Stellen. Wenn das interessiert, erzähle ich gleich so ein paar Punkte zum Beispiel mal. Und dann dabei ist rausgekommen, ein sehr langer Vertrag, weil alles, was man besser haben möchte, muss eben im Vertrag drinstehen. Es wird lang, das ist einfach doof, tut aber nur 5 Minuten weh bei der Unterschrift. Und nachher schützt es dich wie eine Versicherung. Und dann haben wir das nochmal umgeschrieben in einen total netten Stil, also einfach wirklich ganz, ganz freundlich alles geschrieben. Und damit sind wir, glaube ich, eine der führenden Kanzleien in Deutschland. Wir sind bundesweit tätig, wir sind mit insgesamt 15 Mitarbeitenden, wir sind 4 Anwälte. Und warum bundesweit tätig? Weil wir einfach sehr digital aufgestellt sind. Wir arbeiten per Zoom, per Telefon. Wir nehmen immer schon proaktiv mit dem Gegner Kontakt auf, sodass es gar nicht zur Güteverhandlung kommen muss, weil ich möchte gar nicht, dass ein Richter die erste Zahl sagt, sondern das möchte ich lieber selber machen, ja, weil von da aus bestimmt sich die Range. Und wenn wir im Vorfeld keine Einigung hinbekommen, dann stellen wir auch Anträge auf Güteverhandlungen. Das geht mittlerweile auch sehr, sehr gut. Und wenn es jetzt gar nicht funktioniert, dann würden wir auch reisen. Aber ich ganz ehrlich, das kommt vielleicht 3-mal im Jahr vor. Man kann eigentlich in der Regel alles so eben auch von dem Headquarter, das sich bei uns in Osnabrück befindet zum Beispiel, kann man gut regeln. So, das war, ich glaube, die lange Version von wer bin ich und was mache ich.
Ja gut, aber das ist ja trotzdem hilfreich für diejenigen, die jetzt sagen, ach nee, jetzt hat der Semrod sich deine Anwältin eingeladen. Was wird das jetzt für eine Folge werden? Aber tatsächlich, ich habe dich ja auch schon als Referentin für interne Veranstaltungen von mir gebucht. Du hast uns damals in Berlin unterstützt, du hast jetzt hier in Kassel unterstützt und damit natürlich auch vielen Leuten aus meiner Unternehmerwelt einfach mal auch ein paar Ansätze aufgezeigt. Ich kenne ja auch die Arbeitsverträge und kann das also für diejenigen, die jetzt das erstmalig hören, bestätigen. Das liest sich also tatsächlich vor allen Dingen auch mal so, dass man mal wirklich auch versteht, was vereinbart man da eigentlich? Also das ist auch wirklich so ausformuliert, dass man daraus auch für beide Seiten so eine gewisse Verpflichtung rauslesen kann, was ich extra auch so betone, weil ich glaube, für denjenigen von uns, der jetzt in der Rolle des Arbeitgebers da auch so einen Arbeitsvertrag austeilt, ist irgendwie auch klar, was erwarte ich eigentlich und was bin ich bereit, für welche Leistung zu bezahlen. Aber so ein Arbeitnehmer, der hat manchmal vielleicht noch nicht so ganz mitgekriegt, dass er da auch eine gewisse Bringschuld hat und auch an verschiedenen Stellen, wie sich diese ausgestaltet. Und das, finde ich, ist in deinem Vertrag einfach sehr leicht verständlich rübergebracht, weil tatsächlich ist es ja mit Juristen teilweise so kompliziert, da muss man ja manchmal auch 2-3 Mal lesen, was ihr da geschrieben habt, um dann nochmal zu überlegen, was wollen die eigentlich sagen, und das ist ja in diesem Arbeitsvertrag eben nicht der Fall. Von daher, für den Fall, dass das jemanden interessiert, kann er im Nachgang nochmal warten, bis Christina dann Kontaktdaten und so weiter nennt und sich da vielleicht einfach mal beraten lassen. Machen wir mal erst einen Sprung zu dem Thema, bevor wir inhaltlich werden. Du hast jetzt als Rechtsanwältin irgendwo ja einen traditionellen Beruf, der vielleicht von jedem auch in irgendeiner Form kategorisch beschrieben werden könnte, der aber ja auch bestimmten Rahmenbedingungen unterliegt, wie beispielsweise vielleicht Reglementierungen im Bereich Außendarstellung, Marketing und überhaupt Werbung allgemein. Und gleichzeitig bist du aber auf Social Media einfach eine Rampensau und permanent unterwegs. Und deshalb finde ich das so spannend, dich jetzt mal als Musterbeispiel heranzuziehen, weil ich habe ja auch manche Mediziner, manche Rechtsanwälte, manche Gutachter, manche Steuerberater in der Kundschaft oder in der Hörerschaft, die mir immer alle nur erklären, aber ich kann ja leider nicht das machen, was du da alles machst, Philipp, und deshalb findet mich keiner und deshalb kommt kein Kunde zu mir. Und ich sage immer, ihr denkt nur nicht kreativ genug. Und von daher, lass uns bitte mal damit anfangen, was hast du gemacht, dass du einfach auf Social Media im Prinzip jetzt einfach ja, ein gesetzter Standard bist, was Arbeitsrecht angeht.
Ja, vielleicht zuerst, der Erfolg überrascht mich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das ein Thema ist, das so viral gehen kann. Manchmal hilft ja auch das Leben und der Zufall einfach ein bisschen mit. Ich hatte einen Stand auf einer Messe und war wirklich ein teurer Messestand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Und ich war so enttäuscht, nach 3 Tagen keinen Kunden gewonnen. Ja, und dann ging jemand an mir vorbei und sagte so: Du, ich möchte so gerne Social Media für dich machen. Und ich war gar nicht mehr freundlich, weil er war schon der 10. und habe ich gesagt: Komm, geh weiter, geh weiter. Ja. Und dann ist er dreimal wiedergekommen und mir gefällt sowas, wenn jemand so hartnäckig bleibt. Und beim dritten Mal hat er gesagt, ich mache das jetzt einen Monat, mache ich das kostenfrei und dann gucken wir und danach mache ich dir ein Angebot. Und dann ging schon das erste Video, das erste Reel viral mit 5 Millionen Aufrufen, ja. Und dann habe ich mich doch gerne überzeugen lassen, einen Vertrag zu unterschreiben. Was machen wir? Ich glaube, also ich habe selber mal Leute gefragt, die sich damit auskennen, warum geht das so viral? Und der eine Gedanke ist natürlich, dass es etwas ist, was das geht jeden an das Thema, ja. Ob man nun als Unternehmer verzweifelt versucht, dass die Mitarbeitenden das tun, wofür sie bezahlt werden, oder ob es ein Arbeitnehmer ist, der sich zur Arbeit schleppt und endlich Freitag schreit und viele fühlen sich auch erwischt bei dem, was ich sage, weil ich die ganz klare Positionierung auf Arbeitgeberseite habe. Wir vertreten keine Arbeitnehmer, nur in ganz, ganz starken Ausnahmefällen. Wenn es jetzt Freunde von uns sind, dann machen wir eine Ausnahme, aber wir sind wirklich auf Arbeitgeber ausgerichtet. Und dann sind da natürlich viele, die einfach sagen so, boah, was für eine scheiß Frau, ne, so, also wirklich abwertend und wirklich auch, ich habe da wirklich auch viele Hater, was mir aber ehrlich gesagt wirklich richtig egal ist. Also am Anfang liest man sowas ja noch und denkt irgendwie, meine Güte, man müsste dem mal Manieren beibringen, aber ich lese es gar nicht mehr. Also es perlt an mir ab wie Teflon. Und was mache ich anders eben? Ich glaube, dass ich sehr authentisch sprechen kann, was das angeht, und gar nicht so sehr juristisch. Also ich versuche ja Dinge immer rein faktisch zu lösen. Arbeitsrecht ist ja nun ein Rechtsgebiet, was überschaubar ist von den Rechtsthemen her und wo es eigentlich mehr darum geht, Prophylaxe zu betreiben, zum einen, und zum anderen eben auch vernünftig miteinander zu reden und hinterher auch verhandeln zu können und gesichtswahrend Situationen lösen zu können. Und wenn ich solche Dinge anspreche, ich glaube, das ist etwas, was dann eben beide Seiten triggert. Und natürlich sagt der Algorithmus, wenn der Arbeitnehmer dann oder 10 oder 100 schreiben, boah, scheiß Frau, und dann sagen Arbeitgeber, endlich mal eine auf unserer Seite, dann schiebt der Algorithmus mich ja hoch. Ich mache da nichts, was gegen Standesrecht verstoßen würde, aber ich habe überhaupt keine Scheu, mich zu zeigen. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe ja mal vor vielen Jahren eine Rednerausbildung bei Hermann Scherer gemacht. Hab viele Vorträge gehalten und bin daran gewöhnt, dass die Kamera auf mich hält. Und mittlerweile drehen wir das sogar selber einfach ab im Büro. Am Anfang waren es immer nur, war es eine Zweitverwertung von den Vorträgen, die ich gehalten habe. Und jetzt überlegen wir uns auch nochmal so spezielle Themen, was wirklich von Interesse sein könnte, wo die Leute auch sehr viel Nachfragen stellen einfach. Und dann machen wir kurze Reels und die sind nicht geskriptet, die sind nicht gestellt, sondern ich erzähle einfach, was ich denke und vielleicht auch das ein oder andere Urteil mal, was auf Arbeitgeberseite ist oder irgendeine besondere Erkenntnis. Und häufig geht es natürlich auch um das Thema Motivation einfach, ja, was natürlich unfassbar eng mit dem Arbeitsrecht verbunden ist, weil warum haben wir so viel arbeitsrechtliche Probleme? Weil Menschen in Berufen arbeiten, die sie nicht lieben, ja, wo sie nicht in ihrem Element sind. Und das wiederum liegt daran, dass sie ihre Berufe ausgesucht haben zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben, wo sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht noch gar nicht in der Lage waren zu überlegen, was kann ich gut, was fällt mir leicht, ja? Also beide Komponenten muss es geben und dann verharren die Menschen eben in ihrer Komfortzone und dann darf man sich nicht wundern, wenn es so einen Strichlisten gibt bis zur Rente und wenn die Leute montags sagen, boah, wann ist endlich Mittagspause und das ganz große Ziel ist dann Jahresurlaub, ja? Also ich finde das traurig. Und ich muss das Thema, ne, da gehe ich immer ein bisschen steil. Sorry, du unterbrich mich, wenn ich aufhören soll. Aber
War es gut.
ich selber habe auch mal in einem Beruf gearbeitet, in dem ich nicht happy war. Und zwar hatte ich 2 kleine Kinder, habe mich getrennt von meinem Mann, musste sehr schnell eine Stelle finden und habe dann wirklich eine Bewerbung geschrieben, hatte den Job und es war dann ein kleiner Ausflug ins Sozialrecht. Und da habe ich einen Verband geleitet und hatte nicht nur die Führungsaufgabe, sondern eben auch, musste eben auch sozialrechtliche Beratung machen. Und Das Ganze funktioniert wie eine Behörde, weil einfach die Leute durch Tarifvertrag nach 10 Jahren unkündbar sind. Ne? Lebensalter, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, um 10 Jahre dabei. Und das war ein Gehabe wie in einer Behörde. Und Behörde und ich, wir gehören ganz sicher nicht zueinander. Ja? So, und ich habe dann für mich selber nach 2 Jahren entschieden, dass mich das so unglücklich macht, in diesem Beruf zu sein, dass ich selbst gekündigt hatte, ohne was Neues zu haben. Und ich war davon überzeugt, wie immer in meinem Leben, ich schreibe 1 bis 3 Bewerbungen, habe ein Vorstellungsgespräch und kriege die Stelle dann. Aber es war 2009, es war dann die Wirtschaftskrise und dann habe ich mich ganz schön umgeguckt. Dann war ich also wirklich längere Zeit arbeitslos, habe dann aber ein paar, ich habe noch einen Fachanwaltskurs gemacht, noch eine Coaching-Ausbildung, also was man so macht, wenn man dann keine Arbeit hat, ja. Und bin dann eigentlich aus Verzweiflung in die Selbstständigkeit, weil ich eben einfach gar nichts gefunden habe, wo ich die Kinder mit meiner Berufstätigkeit verbinden konnte, ja. Also die Kinder waren 1 und 3, als ich mich getrennt habe. Und der Vater der Kinder war eben auch, ja, weit weg in Deutschland, hat sich nicht mehr um die Kinder kümmern können und ist dann auch mit 50 Jahren leider tot umgefallen. Und ich musste halt irgendwie gucken, wie ich das vereinbare, auch ohne Omas und Opas. Und das war hart. Und ich bin aber so froh im Nachhinein. Also das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Denn wenn diese Stelle dort bei dem Verband einigermaßen für mich okay gewesen wäre, dann wäre ich da heute noch. Ich würde halbtags arbeiten, ich würde da meinen Job machen und würde dann nachmittags, weiß was ich jetzt machen, wo meine Kinder groß sind. Aber so hat es mich ja gezwungen, praktisch etwas zu machen in eine Richtung, wo ich ganz klar wusste, ich war vorher schon 6 Jahre Personalreferentin in einem Konzern, habe da das Arbeitsrecht gemacht und es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt ganz klar positioniert auf das Arbeitsrecht, habe am Anfang allerdings auch noch Arbeitnehmer vertreten, habe viele Schulungen gegeben, auch für Betriebsräte übrigens. Deswegen kenne ich die Einstellung von den Betriebsräten. Es wird sicherlich auch gute geben, aber aus meiner Sicht waren da ganz viele schwierige dabei. Und das hat sich dann so entwickelt einfach. Und ja, ich bin froh, dass sich das Leben so entwickelt hat und ich kann da nur dankbar sein. Und ich möchte jedem, der jetzt zuhört, im Angestelltenverhältnis ist und denkt, boah, eigentlich macht es mir keine Freude, aber ich bin schon zu alt, ich krieg sowieso nichts, ja. Will das Risiko nicht eingehen, ich mache das lieber noch bis zur Rente, auch wenn es noch 15 Jahre hin sind, ey, dann krieg dein Popo hoch und such dir was anderes, weil es gibt so viele tolle Berufe, es gibt so viele tolle Jobs und wir brauchen ja auch einfach, wir brauchen, Deutschland braucht einfach Leute, die ihren Beruf mit Leidenschaft und ganzer Seele machen, weil ich war jetzt im Januar, war ich in Asien unterwegs. Da wird nicht diskutiert und da wird kein Arbeitskreis gebildet, sondern da wird richtig Attacke gemacht. Die arbeiten richtig krass, ja. Ich will nicht sagen, dass das jetzt das Beste ist, was es gibt, aber so morgens mit seiner Motivation zu diskutieren, ob man getrennt lebt oder nicht, das kann es auch nicht sein.
Also ich habe jetzt ganz kurz hier in meinem Handy nachgeguckt, weil du hast gerade von Alter und es ist nie zu spät und so weiter gesprochen. Und ich habe tatsächlich heute Morgen eine Statistik in die Hand gekriegt, die ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an anderer Stelle mit jemandem teilen wollte. Aber die kann ich jetzt hier gerade direkt mal einbringen. Also der Gründer von Adidas ist mit 49 gestartet, der Gründer von Mattel mit 42, der Gründer von McDonald's mit 52, der Gründer von Spotify mit 42, der Gründer von Porsche mit 55 und hier sind noch ein paar andere Namen auf der Liste, wo man sonst vielleicht auch denken würde, eigentlich haben die ihre Chance verpasst. Das ist jetzt einfach alles nicht mehr möglich. Die sollten noch durchziehen und einfach gucken, was geht bis zur Rente. Aber die haben sich halt für einen anderen Lebensweg entschieden. Und wo du jetzt eben gesagt hast, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Es gibt eine sehr spannende Rede von Steve Jobs, wo er auch von Connecting the Dots spricht,
Ja,
als er da in
genau.
Stanford entsprechend referiert. Die kann man sich hier an der Stelle mal anhören, wenn man jetzt da noch keine Berührungspunkte hatte, weil oft treffe ich Menschen, die sagen, ich kenne die Rede auch, weil die ist halt schon irgendwo auch ein bisschen epochal und für viele Leute doch auch sehr inspirierend. Aber der hat ja auch in seinem Leben so verschiedene Stationen durchlaufen und am Schluss alles miteinander kombiniert und daraus dann nochmal eine super Erfolgsstory gemacht. Und ich glaube, tatsächlich ist es auch oft so, dass man natürlich in jeder Lebenslage sich immer die Frage stellen sollte, was könnte ich jetzt daraus für Vorteile ziehen und nicht einfach sich nur in dieser
Absolut.
Opferrolle sieht und einfach denkt, das ist jetzt aber schade, weil es gibt ja immer mal auch irgendwas, was nicht funktioniert. Und dann könnte man ja auch immer die Frage stellen, was könnte ich denn jetzt gerade deshalb oder trotzdem noch machen? Und Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, und das ist dann auch wieder die Rückführung zu dem Thema dieses Podcasts, wenn man sich durchsetzen kann, notfalls mit juristischer Hilfe, kann man ja notfalls auch noch stärker Einfluss nehmen, gegebenenfalls dann auch in Kombination. Ich habe das jetzt gerade erlebt, ich war mit meinem Sohn eine Woche in Frankreich unterwegs. Wir kamen an einem U-Boot-Bunker vorbei. Da stand ein U-Boot, das man in diesem Bunker einfach hingestellt hatte, um das Ganze noch so ein bisschen erlebbarer zu machen, wie das damals war. Und ich wollte mit meinem Sohn da rein und ich kriegte dann an der Kasse eine Belehrung darüber, dass mein Sohn eben zu jung ist und auch gleichzeitig zu klein und dass er also noch gar nicht in dieses U-Boot dürfte. Und ich habe dann irgendwann entschieden, dass dieses Gespräch uns nicht weiterbringt, habe das dann entsprechend übernommen und die Dame sehr schnell davon überzeugen können, dass es für sie einfacher wäre, mir einfach zwei Tickets zu verkaufen und dann ihren Tag weiter sozusagen friedlich durchleben zu können. Auf das haben wir uns dann geeinigt und als mein Sohn und ich dann in dem U-Boot standen, da dachte ich, es ist leider immer auch manchmal nötig, ein bisschen eskalieren zu lassen. Aber man sollte halt auch nicht immer direkt die Flinte ins Korn werfen, nur weil es ein bisschen schwierig wird. Lass uns das vielleicht mal als Brücke nutzen, weil Arbeitsrecht ist tatsächlich für viele ja einfach ein ganz großes Abenteuer. Das ist ja im Endeffekt so, du hast ja als Arbeitgeber tatsächlich das Gefühl, sobald der Arbeitnehmer klagt, hast du schon verloren.
Ja, ist auch
Und
in der
es
Regel
ist ja
so.
auch tatsächlich abenteuerlich, welche Art von Unterstützung gerade die Low-Performer kriegen von Seiten des Gerichts. Und es ist ja tatsächlich, und das ist das, was mich am meisten schockt. Es gibt ja Leute, die werden entlassen und die entwickeln daraufhin eine Energie, sich in irgendeiner Situation eine Kompensation zu sichern, wo du denkst, hätte die Person nur ansatzweise so gearbeitet, als sie bei mir war, hätte ich sie nicht nur nicht entlassen, sondern vielleicht sogar befördert und zur Führungskraft gemacht, weil das ist ja doch auch genau der Antrieb, den man sich wünscht. Aber leider funktioniert das in diesen Ausnahmesituationen nur. Vorab, ich habe also in all den Jahren, ich bin jetzt 46, mit 18 gegründet, viele, viele Mitarbeiter gehabt und hab auch immer noch viele, hab im Prinzip noch keinen einzigen Fall vom Arbeitsgericht gehabt, weil ich es immer geschafft habe, mich mit den Leuten irgendwie zu einigen. Deshalb bin ich ein bisschen unbefangen, wenn ich es frage. Trotzdem bin ich der Meinung, dass viele Arbeitnehmer zu viel Zuspruch bekommen, zu viel Unterstützung kriegen und dass die Rechte für den Arbeitgeber einfach zu eng sind. Aber dafür haben wir ja jetzt dich und du könntest uns jetzt mal erläutern, und erleuchten. Gib doch mal so ein paar Klassiker, bekannt. Was sind so Fälle, wie man beispielsweise sich auch mal ein bisschen wehren kann oder sich mal schützen kann oder auch mal aus einer misslichen Lage rausgehen kann? Ich hätte ein paar Stories im Kopf, aber ich will es dir erstmal überlassen, selber zu wählen, welches Beispiel wir besprechen. Von daher,
Ja,
was gibt es so Episoden aus dem Arbeitsrecht?
ich würde wirklich erstmal mit der Prophylaxe starten. Und das ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Wenn du immer schön deine Zähne zwei oder dreimal im Jahr säubern lässt, ja, professionell, dann passiert dir hinterher nichts oder weniger auf jeden Fall, ja. Und da fängt schon an, dass viele Arbeitgeber einfach sich Verträge aus dem Internet runterladen oder von der IHK oder ne, irgendwie sich das runterladen und denken, wird schon gut gehen. Manche, die in die Selbstständigkeit gehen, nehmen den Vertrag von dem alten Arbeitgeber sozusagen, ja. Und sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Also auch die Verträge jetzt von der IHK oder so, die wiederholen immer nur den Gesetzeswortlaut. Und da Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist, ist es immer so, dass es dann für den Arbeitnehmer formuliert ist. Man kann, ich will nur ein paar Beispiele nennen, was man besser machen kann und wo es
Ja,
auch
bitte.
einfach teuer werden kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du als Arbeitgeber unwirksame Ausschlussfristen hast. Was sind Ausschlussfristen? Das sind kürze Verjährungsfristen. Die normale Verjährungsfrist in Deutschland beträgt eben 3 Jahre. Du kannst dir vorstellen, immer dann, wenn jemand ausscheidet, dann sagt der Mensch, was kann ich denn eigentlich noch so rückwirkend geltend machen? Nur dann gibt es ja die Problematik, ja. Und es gibt zum Beispiel den Anspruch eines Verkäufers, der Provision bekommt, dass er durchschnittliche Provisionen erhält während des Urlaubs und während Arbeitsunfähigkeit. Ich kenne keinen Menschen, der das zahlt. So, und jetzt musst du dir vorstellen, die Ausschlussfrist ist unwirksam, wird immer ersetzt dann durch die gesetzliche Regelung. Das heißt, er scheidet aus und kann 3 Jahre rückwirkend noch diese durchschnittliche Provision für vermutlich 6 Wochen Urlaub und vielleicht mal 2 Wochen krank geltend machen und das dann 3 Jahre lang. Wie viel Geld man damit verbrennen kann, kann man sich ja vorstellen, ja. Und wir prüfen ja, also wir prüfen die Arbeitsverträge von Arbeitgebern kostenfrei und dann kriegt man innerhalb von 72 Stunden ein kostenloses Feedback, nicht KI generiert. Wir haben es versucht, ich gebe es gerne zu. Es geht nicht. Ja, es ist zu individuell. Und ich sag mal, in 95% der Fälle ist die Ausschlussklausel unwirksam. Da muss nur ein Wort falsch sein, dann passt es nicht. Wenn unerlaubte Handlungen nicht ausgeschlossen werden, Mindestlohn nicht und so weiter. Ja, so, das ist Worst Case. Und dann gibt es aber auch so ein paar andere Sachen noch. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Urlaub nicht differenziert zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub, dann hat ein Arbeitnehmer, wenn er ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, den Anspruch darauf, dass er den ganzen Urlaubsanspruch fürs Jahr ausbezahlt bekommt. Also das ist doch nicht einzusehen, warum es solche Regelungen gibt. Dann müsstest du als Arbeitgeber oder bist gut beraten, wenn du im Arbeitsvertrag differenzierst zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub, dann kannst du diesen Anspruch beschränken auf den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch. Spart dann direkt schon mal in der Regel ein halbes Gehalt. Dann gibt es Wegfall der Bereicherung, also wenn der Arbeitgeber versehentlich zu viel gezahlt hat, der Arbeitnehmer hat es ausgegeben für Dinge, die er sich sonst nicht geleistet hätte, die auch nicht mehr vorhanden sind, Kreuzfahrt oder was weiß ich, ja, oder Handtaschen, die dann bei eBay vertickt wurden, ja, oder der Freundin geschenkt wurden, dann muss der Arbeitnehmer das eben nicht zurückzahlen, ja, und auch das kann man im Vertrag ausschließen. Und wir sagen immer, es wirklich, man darf mit solchen Verträgen nicht rumlaufen. Deswegen ist es sinnvoll, dass man wirklich die ganzen Arbeitsverträge von den Arbeitnehmern umstellt auf neue Arbeitsverträge. Und wie kann man das machen? Dann nutzt man etwas, was wirklich auch bei vielen Leuten eben nicht umgesetzt worden ist. Es gab im August 2022 gab es Änderungen beim Nachweisgesetz. Da muss man den Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel darüber informieren, dass er 3 Wochen Zeit hat, Kündigungsschutzklage zu erreichen, nachdem er eine Kündigung bekommen hat. Ist natürlich blöd, habe ich mich erst drüber geärgert, aber im Nachhinein muss man einfach sagen, man kann wirklich dann argumentieren als Arbeitgeber, wir wollen wachsen, wir wollen uns professionell aufstellen, wir haben die Arbeitsverträge deswegen einmal prüfen lassen, mussten leider feststellen, die sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit, insbesondere aufgrund der Änderungen des Nachweisgesetzes, und es ist jetzt bußgeldpflichtig, das kann also bis zu 2000 Euro pro Arbeitnehmer kosten, ist ja rausgeschmissenes Geld, man kann das Geld nur einmal ausgeben, entweder für Gehälter und Benefits oder für eben Bußgelder. Und damit kann man sehr schön argumentieren, dass man eben alle Verträge umstellen muss. Und das ist das, was wir den Arbeitgebern immer sehr stark ans Herz legen. Und das wird auch sehr gut angenommen. Also wir prüfen im Schnitt zwischen, ich sag mal, 100 und 200 Arbeitsverträge im Monat. Also wir haben da wirklich einen sehr, sehr großen Zulauf und auch viele zufriedene Kunden. Also das ist einfach, ich könnte jetzt noch endlos so weitermachen, Sonderurlaub ausschließen und so weiter. Man muss einfach sich damit beschäftigen. Das ist so etwas wie das Thema Steuern. Es ist ein bisschen unangenehm, es tut auch ein bisschen weh und es kostet ja natürlich auch ein bisschen Geld. Und das ist kein schönes Thema, das weiß ich. Aber wenn man dann hinterher die Verträge ordentlich hat, dann weiß man eben auch, das ist wie eine Art Schutzschild, wie eine Art Versicherung. Und dann kommen eben diese Streitigkeiten so gar nicht mehr auf, die ich vor Gericht zuhauf erlebt habe. Also wirklich, und das Schlimmste ist immer, wenn Arbeitgeber zu mir kommen und sagen so, ach, ich habe jetzt gekündigt, und dann sind so richtig wahnsinnig einfache Fehler dabei, wo man mit einem kurzen Telefonat das hätte steuern können. Und die kann ich gleich gerne auch noch mal erzählen. Aber du hast gesagt, du hast auch noch Stories da. Magst du einmal anfangen?
Nee, also dann mach doch da mal weiter. Was soll ich das hier lenken, wenn du ja einfach auch so selber auf ein paar Ideen kommst? Also nimm mal so ein paar Beispiele, wo du jetzt einfach sagst, die würde ich gerne mal teilen, weil du hast ja auch einfach Erfahrungswerte, was die Zuhörenden am meisten interessiert. Ja. Von daher, mach mal ruhig weiter.
Also es fängt schon damit an, wenn man eine Kündigung unterschreibt als Arbeitgeber, dass man da den Namen erkennen muss. Also Okay. Man denkt es, man glaubt es ja nicht, ja. Also dass wirklich dann auch der Name digital dort eingetragen ist und dann auch nicht nur eine Paraffe da ist, sondern eine richtige Unterschrift. Und du wirst dich wundern, welche bekannten Menschen sowas nicht hinkriegen, ja. Also das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Dann wird die Kündigung zurückgewiesen von der Gegenseite und dann muss man das alles nochmal neu aufrollen, und besonders wenn man dann die Kündigungsfrist verpasst hat, wenn man eine Monatsfrist gemacht hat zum Beispiel, ja, dann ist es ärgerlich, hat man direkt wieder ein ganzes Gehalt in den Sand gesetzt, ne? Und dann entdecke ich sehr viele Fehler, wie man Kündigungen zugehen lässt. Also die meisten schicken es dann irgendwie Einschreiben, Rückschein oder per Einwurf einschreiben. Und das ist einfach sehr unvorteilhaft, weil Einschreiben, Rückschein, du gibst halt wirklich den Zugang komplett aus der Hand. Aber du bist als Arbeitgeber darlegungs- und beweispflichtig. Wann ist es zugegangen? Und wenn der Arbeitnehmer jetzt dann nicht zur Post geht, das nicht abholt, dann liegt es da halt, ne? Dann liegt es da. Und dann ist es gar nicht existent. Die Kündigung greift gar nicht. Und auch mit dem Einwurf einschreiben ist es so, der Postbote kann ja gar nicht bezeugen, was er dort eingeworfen hat. Der kann ja nur sagen, er hat einen Umschlag dort eingeworfen. Und es gibt wirklich Urteile, da hat jemand gesagt, da war nichts drin oder da war ein weißes Blatt Papier drin und deswegen konnte der Zugang nicht bewiesen werden. Und dann muss man auch zum Beispiel beachten, dass man die Kündigung nicht zu einem Zeitpunkt zugehen lässt, wenn jetzt die postzustellübliche Zeit überschritten ist, also wenn normal um 10 zugestellt wird die Post und es wird dann erst um 1 eingeworfen, dann gilt die Kündigung erst am nächsten Tag als zugegangen. Und wenn man zum Beispiel am letzten Tag eines Monats am 31. noch gekündigt hat, weil eine Monatsfrist gilt oder zum Beispiel auch 6 Wochen zum Quartalsende, sowieso auch verlängerte Kündigungsfristen sind immer Ausdruck von Mangeldenken, denn es verlängert sich die Kündigungsfrist eigentlich nur für den Arbeitgeber nach Zeitablauf und nicht für den Arbeitnehmer. Und manche versuchen sich so zu schützen, das ist aber so auch aus meiner Sicht. Also das macht gar keinen Sinn, weil Reisende soll man nicht aufhalten, wie viel arbeitet und leistet denn noch jemand, der schon selber gekündigt hat? Und nee, das macht keinen Sinn.
Aber das ist ein interessanter Punkt, der mich jetzt nun mal einfach aufgrund von einem anderen Vorfall, von dem ich selber betroffen war, interessiert. Also ich habe tatsächlich auch einen Einwurf einschreiben bekommen von der Stadt. Da ging es um eine Versicherungspolice für ein Auto. Da waren die der Meinung, ich hätte den Wagen nicht angemeldet, als ich ein neues Auto bestellt habe, weil die Versicherung hatte irgendwie Schwierigkeiten bei der Datenübertragung. Das heißt, ich hatte eine Gebühr an die Versicherung bezahlt, aber das Straßenverkehrsamt hatte die Info nicht, also war der Wagen angeblich, ne, nicht angemeldet. Ich gucke aber selber nicht in meinen Briefkasten privat, weil in meinem Leben halt nichts Wichtiges darüber kommt. Einmal die Woche oder was, kriege ich dann hier zu Hause ein Gespräch, wenn meine Frau das dann gemacht hat, sagt mir, du hast da wieder nicht reingeguckt und da sind dann Berge von Briefe, auch viel Werbung und so ein Zeug, was man halt so kriegt. Und da tauchte halt dieses Einschreiben auf mit einer Frist, die schon lange abgelaufen war. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja, ist das jetzt wirklich meine Schuld, weil ich nachweislich nie in diesen Briefkasten gucke? Aber tatsächlich sagst du ja jetzt gerade, gut, wenn der
Ja,
sagt, ich habe das gar nicht bekommen.
bei öffentlichen Zustellungen ist es was anderes, ne? Da gilt es
Ja,
überall
gut.
zugegangen.
Ja,
Das ist
ja.
wirklich
Das hat mir
verrückt.
dann auch, ich musste das dann auch tatsächlich rechtsanwaltlich regeln lassen, weil die wollten die Karre stilllegen und das war mir jetzt dann doch nicht so ganz recht. Dann wurde das ja auch alles aufgeklärt, aber trotzdem. Also Thema Frist, Zugang und so weiter, okay. Also wenn du das dann mit Boten machst, glaube ich, ist dann der bessere Weg. Aber lass mal vielleicht über so konkrete Fälle sprechen, wie zum Beispiel, was kann man machen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass jemand sich fälschlich und damit bewusst krank meldet. Also das ist ja tatsächlich irgendwie so ein Phänomen, was ich irgendwie immer wieder mitbekomme. Da kriegt ein Mitarbeiter Kritik für seine Arbeit und ist dann erstmal tags drauf oder nach dem Wochenende einfach mal krank. Oder beispielsweise, du kündigst einen Mitarbeiter und das kann ja auch sein, das ist ja im Prinzip aus meiner Sicht ein völlig neutraler Prozess, der ja einfach nur sagt, ich möchte von der damals getroffenen Vereinbarung deine Zeit gegen mein Geld zurücktreten und halte mich an die vereinbarten Rahmenbedingungen. Das heißt, bis zum Ende zahle ich weiter und du leistest weiter, aber das ist ja selten der Fall. Kaum kriegt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Kündigung, sind die plötzlich krank. Und dann können die auch nicht wieder zurückkommen. Und ich verstehe das nicht, dass man da nicht gegen vorgehen kann. Und da ja vielleicht viele von so einem Verfahren hier betroffen sind, kann man da wirklich gar nichts machen?
Tatsächlich gibt es da jetzt ein neueres BAG-Urteil, wo ausgeurteilt worden ist, dass wenn jemand sich direkt im Zusammenhang mit einer Kündigung krank meldet, ja, und dann deckungsgleich für den Zeitpunkt der Kündigungsfrist, dass man dann, dass das den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert. Und dass man dann eben auch nicht Entgeltfortzahlung leisten muss, ja. Aber dann muss man natürlich erstmal den Arbeitnehmer anschreiben, muss sagen, hier, das ist erschüttert, du musst irgendwas tun, damit du mir darlegen und beweisen kannst, dass du wirklich arbeitsunfähig bist, ja. Ich würde einfach die Entgeltfortzahlung erstmal behalten, ja. So, das wäre so ein praktischer Weg. Manchmal lassen sich die Leute dann ja aber auch nicht krank schreiben für den ganzen Zeitraum, sondern erstmal 2 Wochen, dann nochmal 2 Wochen. Gilt aber genauso. Also das ist tatsächlich gesicherte Rechtsprechung jetzt. Das finde ich richtig gut. Das ist mal sehr arbeitgeberfreundlich. Und vielleicht könnte man ja nochmal, es gibt kein Urteil dazu, aber vielleicht kann man ja darüber nachdenken, wenn man nachweisen kann, es hat ein Kritikgespräch gegeben und genau im Nachgang dazu hat der Arbeitnehmer sich krank gemeldet. Dass man sowas Ähnliches einfach sagt, dass man die Entgeltfortzahlung eben nicht leistet, aus dem Gedanken heraus. Und vielleicht ist man ja der Erste, der irgendwann beim BAG landet, wo dann geprüft wird, wie war denn der Sachverhalt? Hatte der Arbeitnehmer tatsächlich Anspruch dann auf Entgeltfortzahlung? Es gibt auch Rechtsprechungen, wonach man als Arbeitgeber berechtigt ist, zum Beispiel einen Detektiv zu beauftragen, wenn man begründete Anhaltspunkte dafür hat, dass der Arbeitnehmer tatsächlich nicht krank ist. Ja, also man muss irgendwelche konkreten Anhaltspunkte haben, zum Beispiel, dass Kollegen gesagt haben oder Kunden gesagt haben, nee, ich habe den da arbeiten sehen, ich habe den Sport machen sehen, obwohl er einen grippalen Effekt hat, sowas in der Art, ne? Und diese Detektivkosten muss dann sogar der Arbeitnehmer später tragen. Also, aber Achtung, ne, no risk, no fun. Wenn jetzt das Gericht sagen würde, nee, also das war kein angemessener Anlass, um einen Detektiv eben zu beauftragen, dann bleibst du auf den Kosten sitzen und musst noch, kriegst wahrscheinlich noch eine Strafzahlung, weil du das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers verletzt hast. Also, man sollte, ich sage immer, besser reden als hinterher direkt solche Maßnahmen zu ergreifen. Und natürlich, wenn man jetzt sieht, jemand hat dann nach einem Kritikgespräch, was ja sicherlich berechtigt ist, weil wir Arbeitgeber wollen ja nicht grundlos Menschen demotivieren, ja, indem wir dann sagen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was du tust. Wir wollen ja einfach immer nur, dass die ihre Arbeit machen. Muss man vielleicht dann noch mal gucken, schon einen Schritt vorher übrigens, hat man überhaupt die richtige Wahl getroffen? Und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe. Und ich habe alle Fehler da selber gemacht. Ich habe, als ich so ein sehr schnelles, ungesundes Wachstum hatte, habe ich tatsächlich Leute eingestellt, weil es Bekannte von mir waren, Freunde von mir waren, weil jemand einfach gesagt hat, ich würde das gern machen, wurde der rote Teppich ausgerollt, ja. Und ja, dann habe ich mich sehr, sehr viel mit Recruiting beschäftigt und habe da jetzt wirklich auch für mich selber einen sehr feststehenden Recruiting-Prozess, den ich auch immer einhalte, von dem ich nicht abweiche und dadurch wirklich eben auch ein ganz anderes Team habe und damit eben auch ganz andere, also keine arbeitsrechtlichen Probleme damit habe, ne?
Ja, an der Stelle würde ich vielleicht gerne auch einen Erfahrungswert teilen, den ich selber über die Jahre gemacht habe und womit ich einfach hervorragend gefahren bin. Ich glaube, und damit muss jetzt jeder für sich selber gucken, wo er auf der Reise ist, wenn man gerade so anfängt, die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen, weil man eine Firma gegründet hat, merkt man, schafft es nicht mehr allein, ist man ja teilweise echt ahnungslos unterwegs. Und dann ist man ja auch einfach nicht nur, vielleicht sogar noch ein bisschen in Sorge, weil so eine Arbeitgeberverpflichtung ist ja auch jetzt nicht ohne. Die führt ja schon dazu, dass du da einfach ein Commitment eingehst, regelmäßig Lohn zu bezahlen. Das ist ja, wenn du da keine Erfahrung mit hast, anfangs auch echt eine nervliche Belastung. Wenn du 10 oder 15 oder 20 Mitarbeiter hast, einen weiteren einzustellen, das ist ja easy. Das heißt, da ist das ja nervlich überhaupt keine Challenge mehr. Aber jetzt gehst du das da ein und gerade zu Beginn versuchst du dich dann natürlich aus meiner Sicht als Arbeitgeber auch in den Bewerbungsgesprächen von deiner besten Seite zu zeigen und illustrierst dann, wie toll das da bei dir in der Firma ist und so weiter. Und damit wächst du natürlich auch eine Erwartungshaltung, die häufig dann einfach die falschen Leute anzieht und hinten raus führt das dann natürlich zu einem vorprogrammierten Crash. Ich mache das ja heute komplett anders. Ich sage ja jedem im Bewerbungsgespräch, hör zu, für mich zu arbeiten ist kein Spaß. Weil tatsächlich erwarte ich einfach Rotation am laufenden Band. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, brauche ich eine Antwort. Ich brauche auch keine Entschuldigung, warum es nicht fertig ist. Ich brauche immer nur Ergebnisse. Ich stelle niemanden ein, um Aktivitäten zu stemmen, sondern um Ergebnisverantwortung zu übernehmen. Das heißt, dein Output ist ja der Input für jemand anders in meiner Firma oder vielleicht für meinen Kunden. Und wenn du da jetzt meinetwegen morgens Durchfall hast, dann ist das zwar schade, aber das kann ja nicht dazu führen, dass du den ganzen Tag nicht arbeiten kannst. Dann musst du einfach zu Hause bleiben, nimmst da mal irgendwie so eine Durchfalltablette und 2 Stunden später ist es im Normalfall, wenn man kein dauerhaftes Magen-Darm-Problem hat, auch so, dass man irgendwie am Computer im Homeoffice was fertig kriegen kann. Und ich habe gesagt, ich habe natürlich rechtlich da nicht die volle Handhabe, ich kann das nicht durchsetzen, aber das ist ganz klar meine Erwartungshaltung. Gleichzeitig ist es halt so, ne, wenn ich jetzt beispielsweise sage, wenn wir Kundenevents haben und die sind jetzt auch mit Reisetätigkeiten verbunden, ist es natürlich klar, dass es einen gewissen Komfort gibt, bis hin auch zu Einzelzimmer und freier Verpflegung dann auch gerne im gehobenen Restaurant. Also, dass da Leute bei mir im Doppelzimmer schlafen müssen oder irgendwie da, ich sag mal, weiß ich nicht, wie kann man das machen? Mitfahrgelegenheit.de irgendwo hinfahren müssen oder so. Das wird auch nicht vorkommen. Und ne, wenn wir dann abends essen gehen, dann würde es sehr viel Überzeugungsarbeit meines Teams erfordern, dass wir in der Dönerbude landen, weil wir würden dann doch eher irgendwo Sushi dafür irgendeine größere Summe bestellen, weil ich immer gerne den ganzen Tisch voll Sushi habe. Oder wir würden halt Steaks essen und so weiter. Und damit bin ich immer gut gefahren. Also mein Tipp als Nicht-Jurist wäre einfach direkt im Vorstellungsgespräch mal weggehen aus diesem Marketing-Modus und diese ganze schöne neue Welt da aufzeigen, sondern auch mal wirklich ganz klar die Erwartungshaltung, die Arbeitsbelastung, die einzelnen Aktivitäten, auch wie damit umgegangen werden muss, zu kommunizieren, weil man damit vielleicht den einen oder anderen wegstößt, aber der würde früher oder später ja ohnehin nicht mehr klarkommen und dann einfach sozusagen sich selber aus dem Prozess zurückziehen, leider dann verbunden mit extrem hohen Kosten. Und deshalb würde ich das halt vergessen.
Das erinnert mich gerade an Klaus Kopriol, den Gründer und Inhaber von dem Schindlerhof in Nürnberg, der ja wirklich auch tolle, tolle Sachen macht und der ja immer die Auszubildenden oder die spätere, also die Bewerber einlädt, zu Uhrzeiten, die wirklich utopisch sind, so nachts um 2. Und er dann sagt, wie, wenn du nachts um 2 hier kein Vorstellungsgespräch machen willst, ja, das ist nachher deine Arbeitszeit, ja. Also wenn du damit schon einmal ein Problem hast, dann ist das nichts für dich, ja. Und der auch bewusst ja immer die schäbigen Stellen nochmal zeigt und sagt, nee, da ist noch nicht gut, da ist noch nicht gut. Und ich mache sowas Ähnliches tatsächlich, dass ich auch sage, so, wir sind an der Stelle gut aufgestellt, aber wir haben noch folgende Baustellen. Das funktioniert noch nicht, das noch nicht, das noch nicht. Ja, und da brauche ich einfach hemdsärmelige Mitarbeiter, die nicht dann sagen, ich habe hier einen Anzug an und will mich hier nicht dreckig machen, sondern die dann einfach auch sich da durchbeißen mal und das auch machen, ja. Und ich glaube aber, wenn du anfängst, Armplayer einzustellen, dann gibt es so eine Leistungsdynamik im Unternehmen und dann wird richtig, also die tolerieren dann auch gar nicht B oder C Mitarbeitende, ne? Da haben die gar keinen Bock drauf. Und jeder weiß im Unternehmen auch, wer A ist, wer B ist und C gibt es bei mir sowieso schon mal gar nicht, ja. Die werden sofort weggebissen. Also das ist schon.
Ja, aber das ist ja auch diese im Zuge der Professionalisierung aus meiner Sicht nötig. Mhm. Leider ziehen da manche ja nicht konsequent genug die Grenzen. Und der eine oder andere, der denkt sich dann auch, ach, ich will nicht so viel Geld ausgeben, ich stelle lieber einen ein, der ein bisschen günstiger ist. Aber ich bin halt einfach der Meinung, ein richtig guter ist teilweise vom Arbeitsergebnis so viel wert wie so 3 so mittelmäßige oder schlechte. Vor allem, die musst du ja viel weniger Leute führen. Und in all den Jahren, wo ich jetzt also mit Personal arbeite, war es ja tatsächlich so. Ich habe ja viele Leute dann auch, die dann 5, 6, 7, 10 Jahre und länger bei mir sind. Und dann habe ich aber eben auch andere gehabt, die alle im ersten Jahr von sich aus gekündigt haben. Und die haben alle mit dem gleichen Setting gekündigt. Die haben alle gesagt, Philipp, ich habe mit dir als Mensch gar kein Problem. Aber mit der Art, wie du Mitarbeiter führst, ich brauche viel mehr Struktur, ich brauche viel mehr Vorgaben, ich brauche viel mehr klare Anweisungen, was ich heute machen soll, morgen machen soll. Und ich habe immer gesagt, dann ist es gut, dass du kündigst, weil wenn ich jemanden jeden Tag seinen Job erklären muss, dann ist er hier falsch. Ich meine, wir haben uns über die Ziele unterhalten und ich erwarte einfach, dass jeder Arbeit sieht, Probleme identifiziert, diese behebt und gegebenenfalls nachsteuert, wenn er merkt, der erste Ansatz hat nicht geklappt. Jeder darf bei mir Fehler machen, aber was niemand machen darf, ist rumsitzen und auf Autorisierung warten, den nächsten Schritt zu gehen. Und das war jetzt zum Beispiel auch, als wir angefangen haben mit diesen öffentlichen Events, dann wieder die nächste Hürde, weil wenn du zum Beispiel so ein Roadshow-Event von mir besuchst, da musst du ja so eine Location anmieten, das ist ja eine höhere fünfstellige Summe, die du da ausgibst. Und dann hat ja meine Kollegin sich darum gekümmert und dann haben ja die Hotels alle ganz zu Beginn gesagt, sie sind weder Geschäftsführer noch Prokuristin, das muss schon der Herr Semmeroth machen. Und dann haben die immer gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, sie machen das mit mir oder sie machen das mit niemandem, weil dass der Herr Semmeroth sich die Verträge hier durchliest, mit ihnen da irgendwie über die Rahmenbedingungen, das Menü und so weiter spricht, das kann ich absolut ausschließen. Und das ist aber ja für viele ungewohnt, dass Mitarbeiter so selbstständig agieren dürfen und dann auch solche Summen ohne Rücksprache freigeben können. Ich bin ja auch so radikal gewesen, wenn bei mir früher einer im Büro stand, heute ist das ja nicht mehr der Fall, weil das intern anders geregelt ist. Aber dann kam dann einer, Philipp, hast du mal einen Augenblick? Ich sage, was hast du? Ich habe morgen um 10 Uhr einen Termin bei der Bank. Ich sage, muss ich da mit? Da sagt er, nein. Ich sage, warum genau führen wir dann dieses Gespräch? Und dann guckt er nämlich so irritiert an und sagte, naja, ich müsste da weg. Ja, ich sage, wenn du weg musst, was soll ich jetzt dazu sagen? Nein? Ja, nee, das wäre schon schlecht. Ich sage, gut, also wenn es ja eh passiert, dann sorg doch einfach dafür, dass deine Abwesenheit keine Probleme auslöst. Sieh zu, dass das da bei der Bank funktioniert, komm danach zurück und dann ist alles gut. Und ich habe also viele, viele solcher Geschichten, aber ich will jetzt den Podcast hier nicht mit den Themen von mir auffüllen, weil das kann ich an anderer Stelle erzählen, weil ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeitern gemacht. Aber lass uns mal, wir haben jetzt über Krankschreiben und über Arbeitsunfähigkeit gesprochen. Lass uns mal einfach darüber sprechen, was kann man machen, wenn man mal einen loswerden will, der im Prinzip aber selber sich an die Stelle klammert. Vielleicht auch, weil er selber weiß, ich kann nichts und wenn ich hier raus bin, finde ich auch so schnell nichts Neues. Dann werden die ja auch ein bisschen bockig. Das heißt also, wie kriege ich jetzt jemanden weg, obwohl der ja durchs Arbeitsrecht ganz gut geschützt ist? Weil nochmal, wir wollen hier nicht für diejenigen, die jetzt Arbeitnehmer sind, hier zuhören und sich hinterher nur aufregen. Es geht nicht darum, die guten Leute zu schikanieren und unter der Unternehmerschaft irgendwelche Regeln zu entwickeln, um sich da im Prinzip einfach mal immer wieder bewusst zu werden, was wir für eine tolle Chefrolle haben. Sondern es geht nur um die Bremser, die Boykottierer, die Leute, die Sand ins Getriebe streuen und die tatsächlich auch häufig alle anderen im Unternehmen einfach nerven, inklusive der anderen Angestellten. Diese Leute gilt es loszuwerden. Und wie kann man das machen?
Naja, ich würde als erstes immer überlegen und auch mal forschen, woran liegt es denn eigentlich, ja? Also manchmal ist es ja so auch, dass die Leute entweder falsch eingesetzt sind, dass sie gar nicht das machen, was sie gerne machen möchten, vielleicht gesundheitliche Probleme haben, vielleicht private Probleme haben, so. Und dann würde ich mir überlegen, woran liegt es, kann er es nicht oder will er es nicht, ja? So. Und wenn er es nicht kann, dann muss man überlegen, Muss ich den irgendwie nachschulen? Was könnte man, das soll die Person selber vorschlagen. Was bräuchte sie denn, damit sie von einer 4 auf eine 8 oder auf eine 9 kommen kann? Ja, also manchmal kommen da ganz überraschende Antworten tatsächlich, ja. Und in den meisten Fällen, ich sag mal, in 90% der Fälle ist es aber so verhaltensbedingt, die wollen einfach nicht, ne? So, und dann muss man einfach auch wirklich sehr genau die Aufgaben detailliert listen und auch die Erwartungshaltung kommunizieren. Das muss man dann aber auch bitte hinterlegen irgendwo, dass man genau sagen kann hinterher vom Arbeitsgericht, das war die Erwartungshaltung, das kann man auch schaffen, vielleicht eine Vergleichsgruppe, einen Vergleichsarbeitnehmer heranziehen, ja. Und dann eben auch abmahnen an der Stelle. Und diese Abmahnungen müssen eben auch juristisch korrekt sein. Und da ist es auch wirklich, also ich habe so viele Abmahnungen in meinem Leben gesehen und die meisten davon waren für die runde Ablage unterm Tisch, weil eine Abmahnung muss eben ganz genau so geschrieben sein, dass auch ein Arbeitsrichter verstehen kann, das hat die Person gemacht und sie hätte aber das machen sollen. Das war eine Abweichung, ja, also Abweichung soll ist. Und dann praktisch die Aufforderung, das wird zukünftig so gemacht und dann muss eine Androhung kommen von Konsequenzen und bitte nicht nur arbeitsrechtliche Konsequenzen, auch nicht bis hin zur Kündigung, sondern da muss stehen, ansonsten müssen Sie damit rechnen, dass wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis kündigen werden tatsächlich, ja, kündigen, 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 ja, so. Und dann, wie viel Abmahnung braucht man, um jetzt jemanden kündigen zu können? Ich weiß nicht, es gibt diesen Mythos mit den drei Abmahnungen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aus dem Bereich der Märchen. Eine gute Fee stand dort und sagte, drei Wünsche hast du frei. Nein, so ist es natürlich nicht. Du solltest schon eine einschlägige Abmahnung haben und die sollte auch rechtskräftig sein tatsächlich. Ja? Also die sollte Bestand haben, auch vom Arbeitsgericht. Und dann brauchst du natürlich auch noch einen neuen Vorfall. Also du kannst nicht wegen eines Vorfalls abmahnen und kündigen. Der Sachverhalt ist dann verbraucht, dadurch, dass du gekündigt hast. Und bei jeder Kündigung muss man noch eine Interessenabwägung vornehmen. Was ist das? Ich sage immer, das ist wie ein normaler Menschenverstand. Wie lange ist derjenige beschäftigt? Was hat er für Unterhaltsverpflichtungen? Welches Lebensalter hat er? Das heißt, man muss so den ganzen Kontext einfach nochmal sehen. Und es hat einfach einen gravierenden Unterschied, ob man jetzt, weiß nicht, 8 Monate in einem Unternehmen beschäftigt ist oder 8 Jahre oder 18 Jahre. Ja, da muss man ein bisschen mit Fingerspitzen rangehen. Manchmal raten wir unseren Kunden auch, dass sie gar nicht abmahnen sollen, weil manchmal wollen wir einfach Fakten schaffen. Ne? So, dann kündigen wir sogar eher schon mal fristlos, weil dann ist das Ziel eigentlich in der Regel Umwandlung in fristgerecht. Wenn wir aber fristgerecht kündigen, wenn wir vorher eine Abmahnung haben, dann ist das Ziel ja immer eine Abfindung. Und je besser so eine Kündigung vorbereitet ist, desto günstiger ist die Abfindung. Wir sind jetzt bei einem Faktor 0,5, ja, pro Beschäftigungsjahr. Ich finde das ganz spannend, dass in Italien oder Frankreich zum Beispiel muss immer eine Abfindung gezahlt werden, egal welche Seite kündigt. Und ich finde den Gedanken sehr reizvoll, weil das ist praktisch ein Teil des Entgeltes. Man weiß das als Arbeitgeber, man muss Rückstellungen dafür bilden. Das ist ja aber auch ganz normal und ist ja auch in Ordnung. Und man kann nicht gezwungen werden, dann mit einer Person zusammenzuarbeiten, mit der man nicht mehr arbeiten möchte, was in Deutschland ja möglich ist. Also ich fände so einen Ruck mal durchs deutsche Arbeitsrecht, fände ich persönlich richtig, richtig toll. Es kommt ja noch dazu, dass viele Arbeitnehmer nicht mehr gerne in ihren Jobs arbeiten und dann sagen, ja, aber jetzt bin ich da schon 15 Jahre, dann kündige ich doch nicht, dann verliere ich ja meine Betriebszugehörigkeit. Wenn die aber wüssten, die kriegen 0,5 brutto pro Beschäftigungsjahr, wäre diese Entscheidung sicherlich leichter. Also alles wäre leichter, wenn man das so machen würde. Ja,
Eine kurze Frage
also.
in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt beispielsweise 18 Jahre dabei ist und ich höre das so ganz isoliert, ne? Also du würdest jetzt zwei Leute da so sich unterhalten hören, da sagt der eine, ich bin jetzt schon 18 Jahre bei der Firma, dann würde man ja, wenn man völlig naiv auf die Sache drauf guckt, sagen, das ist aber eine loyale Arbeitnehmerperson, Mann, Frau spielt jetzt keine Rolle, die hat sich für die Firma engagiert, die hat da auch einen Großteil ihrer beruflichen Phase da verbracht, die wird sicherlich auch an der einen oder anderen Sache mitgewirkt haben und die wird ja auch irgendwie nicht komplett talentfrei sein, weil sonst hätte ja in 18 Jahren mal einer gemerkt, dass diese Person da falsch ist. Jetzt hast du also da jemanden, der irgendwie da, ne, diese Historie hat. Jetzt ist aber die Realität folgende: Die Skills, die dich vor 18 und vor 17 und vor 16 und vor 15 Jahren in die Lage versetzt haben, in dieser Firma einen gewissen Beitrag zu leisten, der auch wirklich nachhaltig werthaltig war, die sind jetzt vielleicht heute nicht mehr die gleichen. Jetzt geht alles Richtung KI, Richtung Automatisierung, Richtung neuer Technologien. Und die Person, die 18 Jahre in der Firma arbeitet, ist ja in den seltensten Fällen 18. Die ist ja häufig deutlich älter, weil die ja irgendwann auch mal später angefangen hat. Und jetzt stehst du einfach an dem Punkt, dass du als Unternehmen komplett neue Anforderungen hast für eine Person, die aber vielleicht nicht mehr stemmen kann, weil die einfach mit dem technologischen Fortschritt nicht Schritt halten kann. Und dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, dass man sagt, das ist ja jetzt als Arbeitgeber vielleicht nicht meine Schuld, dass jemand einfach keinen Zugang zu KI-Technologie findet. Jetzt habe ich den aber seit 18 Jahren hier und wenn ich den jetzt einfach freistelle, weil die Stelle in die Richtung KI geht, muss ich dem noch eine Abfindung zahlen, obwohl ich ja nichts für dieses Defizit kann, weil ich ja vielleicht als Arbeitgeber genauso alt bin, habe mich aber mit der Technologie auseinandergesetzt und dann dafür entschieden. Das heißt, wie geht man mit so einer Situation um, dass einfach der Job sich weiterentwickelt hat, aber die Person nicht Schritt gehalten hat und vielleicht hat, ich sehe ja auch so, dass die Mitarbeiter eine gewisse Weiterbildungspflicht auf privater Ebene haben. Es ist ja nicht jede Weiterbildung Arbeitgeberaufgabe, auch wenn der eine oder andere Mitarbeiter ja nur ein Seminar besucht, wenn die Firma die Kosten trägt. Aber das ist ja ein anderes Thema, da brauchen wir jetzt hier nicht einsteigen, weil das ist jetzt bei meinen Mitarbeitern nicht der Fall. Die habe ich am Wochenende wieder auf einer Veranstaltung erwischt, habe ich gesagt, hör mal, was macht ihr hier? Naja, wir wollten uns das angucken. Ich sage, und das hat wer bezahlt? Ja, das haben wir selber bezahlt. Und ich sage, und da habt ihr was nicht verstanden, weil ich hätte das doch locker gestemmt und jetzt wickeln wir das mal alles rückab hier. So ein Quatsch. Aber ich habe dieses Problem nicht, weil meine Leute gut sind. Aber zu diesem Fall, wie geht man damit um?
Also tatsächlich sehe ich in der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers schon die Verpflichtung, dass er auch Weiterbildung nicht nur anbietet, sondern auch einfordert. Und bei mir ist es auch so. Also ich erwarte so und so viele Weiterbildungen im Jahr und zwar von allen Mitarbeitenden, also nicht nur von den Anwälten, sondern auch von den Verwaltungskräften und so weiter. Und ich glaube, dass wenn jemand jetzt wirklich keine Freude daran hat, diese Weiterbildung zu machen und gleichzeitig merkt, dass er da abgehängt wird, dann muss man eben ins Gespräch gehen und muss sagen, hier, guck mal, ich nehme wahr, das, dies und jenes, ja. Wie stellst du es dir weiter vor? Also arbeitsrechtlich musst du natürlich sagen, Änderungskündigung vor Beendigungskündigung. Das heißt, im Zweifel, wenn die Person diese Stelle nicht mehr ausüben kann, müsstest du eine andere Stelle anbieten, die eben davon nicht so betroffen ist, ja. Natürlich, vielleicht auch nochmal grundsätzlich, wenn du nicht mehr als 10 Vollzeitmitarbeitende beschäftigst, hast du ja das Problem gar nicht, weil du brauchst gar keinen Kündigungsgrund, ja. Also die Unternehmer hier, die gerade zuhören und sagen, oh Gott, das hört sich alles so kompliziert an. Hast du unter 10 Vollzeit oder bis 10 Vollzeit einschließlich, dann brauchst du gar keinen Kündigungsgrund, ja. Und ich glaube, dass wenn man vernünftig redet mit den Menschen, wenn man dann auch sagt, guck mal, das hat sich so verändert, das Tätigkeitsgebiet, ja, dass ich erwarte, dass du dies und das und jenes kannst und die Person dann sagt, ich kann das aber nicht und wir übereinkommen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Person so zu schulen, dass man dann eben ja auch einen Aufhebungsvertrag, einen Abwicklungsvertrag oder sowas in der Art machen kann. Ich habe eine Mitarbeitende, die jetzt tatsächlich aufhört Anfang des nächsten Jahres, weil sie genau das sagt, dass die Zeit für sie zu schnell wird, dass sie nicht mehr mit den Programmen mitkommt. Die ist nur 3 Jahre älter als ich, aber die geht dann jetzt vorzeitig in Rente. Ich war erst traurig darüber, weil es wirklich auch so die Seele bei uns im Büro ist, aber das muss ich akzeptieren. Also es können nicht alle so sein. Also ich selber bin dann sehr ehrgeizig und beschäftige mich mit den Dingen, aber ich glaube, das ist eben auch nicht der Durchschnitt, dass man, wenn man Ü 60 ist, sich mit solchen Dingen noch beschäftigt. Ich bin im Februar 60 geworden so. Und manchmal werde ich gefragt, wie lange willst du das noch so machen? Und ich sage dann immer, ich verstehe die Frage gar nicht, ja.
Ich kam gerade aus Graz zurück von einem Consulting-Job und erzähle dann abends beim Essen hier, dass ich da also nicht nur den jetzigen Unternehmenslenker, den Sohn, kennengelernt habe und mit dem da halt gearbeitet habe, sondern auch den Vater, der das Ganze gestartet hat. Ich sage, der ist 82 Jahre alt, der läuft da immer noch rum und meine Frau merkt so, wie ich diese Begeisterung da versuche rüberzubringen und sie grätscht mir direkt ins Wort und sagt einfach nur, vergiss es. Also irgendwann ist auch für dich mal Schluss. Und mein Sohn hat aber auch schon öfter mal so gefragt, Papa, wann hörst du eigentlich auf zu arbeiten? Dann sage ich immer, wenn es richtig gut läuft, werde ich einfach tot umfallen während der Arbeit, weil das für mich gar kein Ziel ist, irgendwann mal einfach nur rumliegen zu müssen und in den Himmel zu gucken. Ich brauche immer Action und für mich ist ja meine Arbeit eine wahnsinnige Motivation und Erfüllung und ich kriege zufällig auch noch Geld dafür. Aber das ist ja natürlich ein Luxus, den ja jetzt nicht jeder hat. Du hast es ja anfangs auch beschrieben, wenn du dich zu früh beruflich in eine Richtung orientierst und dann nachher nicht nochmal neu ausrichtest, weil du den Mut nicht hast oder die Rahmenbedingungen nicht gehen, dann verpasst du natürlich auch diese Chance, vielleicht was zu finden, was so ein perfekter Match ist, wenn man
Ja,
es
und
jetzt
vielleicht
mal
haben wir
so
aber nur das
bezeichnen
eine
möchte.
Leben. Wer weiß das denn? Wer weiß das denn, Philipp? Vielleicht müssen wir dann
Ja.
einfach wirklich uns mal auch gar nicht mit uns diskutieren, sondern ich lese gerade ein schönes Buch, das, wie heißt das denn jetzt? Dieses 5, 4, 3, 2, 1 und dann los.
Ach
Wo
so,
auch
von Mel
der,
Robbins.
ja, genau.
Ja,
Und
ja.
es gibt so Dinge, die diskutiere ich mit mir selber auch gar nicht, ja? Also wenn ich morgens anfange, zum Beispiel ein großes Glas warmes Wasser mit Apfelessig zu trinken, was ich wirklich nicht lecker finde, ja. Und ich glaube,
Ja.
so ein bisschen von dieser Einstellung wünschen wir uns ja auch von Mitarbeitenden, dass das nicht diskutiert wird, sondern dass wir einfach dann sagen, Augen zu und durch, das machen wir jetzt einfach mal.
Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt hast du also diese Leute, die da schon länger dabei sind. Das mit der Änderungskündigung finde ich einen spannenden Ansatz, weil du kannst ja durchaus jemandem sagen, hör zu, in diesem Bereich sehe ich dich nicht mehr. Ich hätte jetzt einen anderen Bereich, etwas anderer arbeitlicher Inhalt und gleichzeitig eine andere Vergütungsstufe. Muss der das annehmen oder nicht?
Das ist jetzt wirklich witzig, dass wir darüber sprechen, weil ich habe letzte Woche noch ein Webinar gegeben zu dem Thema Low-Performer, Kündigung von Low-Performern. Und dazu habe ich aktuelle Rechtsprechung rausgesucht. Und es gibt wirklich jetzt, es gibt ein Urteil, das besagt, dass also es war im öffentlichen Dienst und die Person hat immer wieder Fehler gemacht, immer wieder. Und dann hat sie 4 Abmahnungen gekriegt, nee, 8 Abmahnungen, von denen 4 aber bestandskräftig waren. Da siehst du mal, wie schwer das ist, Abmahnung zu schreiben. Und dann haben die einfach bei dem nächsten Vorfall haben die eine Änderungskündigung ausgesprochen und haben der Frau einfach eine andere Tätigkeit zugewiesen, die viel schlechter bezahlt wurde. Und das Gericht hat gesagt, das ist richtig, das darf man machen. Normal sagte man nämlich früher immer so, dass man sagt, okay, die Tätigkeit kann man verändern, ja, wenn sie ungefähr gleichwertig ist, aber das Gehalt darf nicht angetastet werden. Aber mit diesem Urteil jetzt, wo man wirklich sagen kann, okay, man ändert auch das Gehalt dann. Ich kann mir vorstellen, dass da die Motivation, dort noch lange zu arbeiten, eher gegen null tendiert, ja? Weil das will kein Arbeitnehmer. Und das verstehe ich auch natürlich, wenn man vorher ein Gehalt hat von, weiß nicht, 5.000 Euro und dann kriegt man nur noch 3.500. Boah, fühlt sich nicht gut an. Aber tolles Urteil.
Für diejenigen, die jetzt nur auf der Tonspur folgen, weil ihr den Podcast beim Autofahren hört, ihr konntet jetzt gerade mein Lachen nicht sehen. Diejenigen im Video, die haben das durchaus mitgekriegt, über diese sehr lustige Aneinanderreihung von. Also ich habe gerade über Low-Performer referiert und in dem Zusammenhang über Behörden gesprochen, weil das ja genau die Klischees bedient, die wir da draußen alle so haben. Und du hättest ja tausend andere Beispiele nennen können, aber ja, tatsächlich ist es ja so. Ich glaube auch, dass bestimmte Organisationsstrukturen einfach auch ein gewisses Klientel an Menschen anzieht. Das ist aber einfach so. Das ist einfach auch normal. Ich glaube, wer nicht richtig rotieren will, ist im Mittelstand einfach falsch. Ich habe heute ein Interview mit jemand anders hier für den Podcast gemacht, der sagte, auch in Konzernen, da ist es halt nicht so, dass einer Fahrrad fährt, sondern da wird einer eingestellt, der nur die rechte Pedale bedient, aber auch nur sonntags, weil es für alle anderen Funktionen am Fahrrad eben andere Leute gibt und das in der Gänze dann schon dazu führt, dass das Fahrrad bewegt wird. Aber niemand hat halt die Gesamtverantwortung. In dem Mittelstand bist du ja nicht nur fürs Fahrradfahren verantwortlich, sondern du musst es ja theoretisch auch noch vielleicht sauber machen, aufpumpen, reparieren, wenn es nicht funktioniert, abschließen und wiederfinden, wenn es einer mitgenommen hat. Das ist ja doch alles ein bisschen komplexer. Von daher glaube ich, ist schon auch wichtig, dass man den Leuten auch hilft zu erkennen, dass sie vielleicht auch die Unzufriedenheit in dem Arbeitsumfeld, in dem sie sich aktuell befinden, niemals auflösen können werden, weil das Arbeitsumfeld einfach die Rahmenbedingungen niemals hergeben wird, die da gewünscht werden.
Ja, es gibt durchaus einige Arbeitgeber, die sagen, wenn die Person, der Bewerber, einmal im Konzern gearbeitet hat, stelle ich den nicht mehr ein. Ja, also Klaus Koppiol hat das zum Beispiel so in dieser Klarheit gesagt. Ich würde es so pauschal nicht unbedingt unterschreiben wollen. Ich selber war ja auch, ich war ja 6 Jahre im Konzern, ja. Aber ich habe, für mich war ganz klar, Konzern geht überhaupt nicht für mich. Ne? Also Behörde geht nicht für mich, Konzern geht nicht für mich. Ich möchte hier mein
Ja,
Ding machen.
das verstehe ich. Lass uns noch mal so ein, zwei Highlights zum Ende machen. Gibt ja doch so ein paar Stories, wo du immer auch einen Lacher mit generierst, wenn du dann sagst, da ist mal wieder was passiert. Also da du das ja jetzt nicht nur in Unternehmerkreisen teilst, sondern auch auf Social Media, erzähl mal beispielsweise die Geschichte, wie du jetzt jemanden, der überhaupt nicht gehen will, einfach über so ein Doppelgespann oder so, da vielleicht doch aus der Firma rauskriegen kannst. Ich finde, die Geschichte ist einfach sehr unterhaltsam und für den einen oder anderen ja durchaus auch adaptierbar.
Der sogenannte Abwerbetrick, ne? Also ich habe mir den nicht selber ausgedacht, sondern das ist
Ja.
tatsächlich so, dass ich am Buffet stand und da war ich noch gar nicht in der Selbstständigkeit, da haben sich zwei Unternehmer, also ich stand in der Schlange bei einem Geschäftsessen und zwei Unternehmer vor mir haben sich unterhalten und der eine hat gesagt, du, ich habe hier so viele Probleme mit meinem Betriebsratsvorsitzenden, der ist auch schon so lange dabei und der will auf keinen Fall gehen und, der macht mir nur Probleme. Und dann hat der andere gesagt, du hör mal, soll ich dem mal ein Angebot machen, ja? Und ich glaube, wenn jemand nicht vom Fach gewesen wäre, dann hätte der das gar nicht verstanden, ja? Und hat er gesagt, so, ja, wollen wir das mal versuchen, ja? Und dann war die Verabredung wirklich so, dass der andere Unternehmer diesem Betriebsratsvorsitzenden dann ein Angebot gemacht hat, das er nicht ablehnen konnte, also wirklich doppeltes Gehalt, Firmenwagen und so weiter. Und auf die Frage dann, auf die fiktive Frage, naja, aber dann habe ich ja wieder eine Probezeit, hat der andere Unternehmer geantwortet, naja, dann verzichten wir einfach auf eine vertragliche Probezeit, ne, wenn sich das besser für Sie anfühlt. Und was hört dieser Betriebsratsvorsitzende? Der hört natürlich, er ist von Anfang an safe, aber das ist natürlich falsch, weil Probezeit hat mit Kündigungsschutz halt nichts zu tun, ne? Man kann die Probezeit einfach vereinbaren oder nicht vereinbaren, hat nur die Wirkung, dass man eine kürzere Kündigungsfrist hat von 2 Wochen. Aber in dem Fall war das natürlich ziemlich tricky und ja, und es wird wahrscheinlich so gelaufen sein, dass der Betriebsrat selber gekündigt hat. Schade, schade, ja. Und zum Neuen gegangen ist und der dann nach, weiß nicht, 3 Monaten gesagt hat, hier ist die Kündigung. Und der Betriebsrat im Zweifel gesagt hat, ja, aber Moment mal, ich habe ja gar keine Probezeit. Und dann hat der neue Chef gesagt, naja, gerade deswegen haben wir ja jetzt auch keine Kündigungsfrist von 2 Wochen, sondern 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Ja, ich finde es mies, ja. Also ich rate davon ab. Ich habe bislang immer bessere Lösungen finden können. Ich habe auch noch keinen Unternehmer erlebt, wo wir es nicht auflösen konnten. Also ganz häufig, wenn dann 2 Anwälte miteinander verhandeln, dann ist ja auch, sind diese emotionalen Geschichten raus und dann finden wir immer gute Lösungen. Aber tatsächlich, das war, also mir flatterten die Ohren und wenn ich das mal so schon erzählt habe, da kam schon dann auch, kamen schon große Augen, ja. Und für alle vielleicht auch nochmal bitte einfach die Probezeit grundsätzlich nicht für 6 Monate vereinbaren, sondern lieber mal für 3 Monate und dann einfach gucken in den Monaten 4, 5 und 6, wie benimmt sich derjenige, wenn er vermeintlich sicher ist, weil er aus der Probezeit raus ist. Wie gesagt, Kündigungsschutz gilt erst ab dem 7. Monat der Beschäftigung. Das hat also mit einer Probezeitvereinbarung gar nichts zu tun.
Ich verstehe, das ist das ganze Mindset der Arbeitnehmer sowieso nicht, wenn die denken, sie wären da sicher, weil aus meiner Sicht ist jeder Tag wieder Probezeit. Das ist ja auch in Unternehmerkreisen nichts anders. Also wenn du jetzt beispielsweise meine Rechtsanwältin des Vertrauens bist, aber dann einfach nicht performst, beispielsweise ist ja vielleicht unsere weitere Zusammenarbeit auch einfach zu Ende. Dann kannst du ja auch nicht sagen, aber ich mache das schon 5 Jahre für dich. Ja, bis heute und ab morgen macht es dann jemand anders. Und das ist ja in allen anderen Bereichen auch so. Leute, die plötzlich mit mir nicht mehr zufrieden sind, da ist ja dann auch die Probezeit vorbei. Deshalb, ich finde dieses Mindset, ich muss da Gas geben und dann, wie es auch in anderen Branchen so heißt, wir haben Bergfest und was man sich alles für bescheuerte Begriffe ausgedacht hat, das verstehe ich ja sowieso nicht. Und tatsächlich, ich glaube, man muss einfach nur gucken, dass man diese Emotionalität daraus hält. Also ich habe ja tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich mich von Auszubildenden getrennt habe, weil ich einfach festgestellt habe, die passen hier nicht zu dem, was wir da machen wollen. Und die haben sich auch selber vielleicht was anderes vorgestellt. Und überall höre ich immer, ja, einen Auszubildenden kriegst du nicht los. Also ich hatte da nie irgendwelche Probleme. Aber ich habe denen dann halt auch mit einem Aufhebungsvertrag und einer Unterstützung, dass ich ihnen da eine neue Stelle und so weiter besorge, also auch immer super geholfen. Und dann auch häufig einfach angeboten, ich zahle dir noch 2 Monate Gehalt weiter, dann hast du eine leichtere Übergangszeit und stehst da jetzt nicht so unter Druck. Und deshalb, ich glaube tatsächlich, die meisten Menschen scheitern bei diesen ganzen Sachen in der Kommunikation, weil sie das nicht
Absolut.
können. Sie können halt kein emotionsfreies Gespräch führen und dann ist das so ein Schlagabtausch und dann geht es nachher auch darum, dem anderen nochmal einen mitzugeben. Und wenn das erstmal in die Richtung geht, ist eh verloren. Deshalb glaube ich auch, wenn Kunden dir eine böse E-Mail schreiben, weil sie sich über irgendwas ärgern, schreib nicht zurück, das löst überhaupt kein Problem. Ruf den einfach an und sag, ich habe hier von Ihnen die Info bekommen, dass Sie gerne was besprechen würden. Fassen Sie das doch in eigenen Worten nochmal zusammen. Das ist viel entspannter, man kann schnell eine
Absolut,
Lösung
ja.
finden, gerade wenn man ein bisschen lösungsorientiert ist. Und vielleicht, das ist jetzt so meine Erfahrung, ich habe ja jetzt nicht so viele Leute wirklich kündigen müssen, so ganz überraschend, sondern wenn wir uns getrennt haben, war das irgendwie absehbar und dann ist es auch nicht eskaliert. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich werde oft von Unternehmern gefragt, wie man damit umgeht. Ich würde es auch nie begründen. Also gerade wenn du es jetzt kannst in einer kleineren Struktur, weil du wirst ja, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, das zu erklären, niemals erreichen, dass der Gekündigte sagt, also jetzt, wo du mir das erklärt hast, kann ich das voll nachvollziehen. Also da hätte ich mich selber auch schon länger rausgeschmissen. Von daher wird das einfach nur Munition sein, um nachher die Eskalation im Prinzip herbeizuführen. Und
Das
deshalb habe ich
tut.
auch
Ja.
in so
Das
Situationen,
tut.
habe ich gesagt, Bauchgefühl. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Lass einfach trennen. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich denke jetzt an 2014, wo ich da also wirklich mich von jetzt auf gleich mit sofortiger Freistellung von einem getrennt habe, der mir einfach unheimlich auf den Zeiger ging. Und wo dann auch alle im Büro ziemlich überrascht waren, weil ich war vorher auf Dienstreise, ich kam zurück, habe den ins Büro bestellt und nach war der dann auch direkt freigestellt. Ich sage, Philipp, was war das denn gerade? Ich sage, das war einfach nur das Ende von einer Sache, die mich schon eine ganze Zeit lang geärgert hat. Und hier ist niemand unersetzbar. Und das war dann für alle auch ganz gut, weil alle hatten auch das Gefühl, der passt da nicht so wirklich hin. Hat sich dann im Nachgang auch noch mit ein paar anderen Sachen herausgestellt, dass das auch wirklich sehr, sehr gut war, die Entscheidung. Aber Du bist ja jetzt im Prinzip einfach die Person, die man anrufen muss, wenn man nicht einfach nur arbeitsrechtlich beraten werden möchte, sondern vor allen Dingen jemanden sucht, der das Ganze auch mal aus der Arbeitgebersicht sieht, der eben einfach nicht immer nur volles Verständnis für die arme gekündigte Person zeigt und denkt, na, so schlimm war das alles gar nicht und der hat bestimmt vollen Einsatz gezeigt und die 75 Tage, die krank war, die waren bestimmt auch absolut unverschuldet und da ging es auch wirklich nicht. Das heißt, wenn jemand also wirklich mal mit jemandem sprechen möchte, der ausschließlich auf der Unternehmerseite steht, was ist die gewünschte Art der Kontaktaufnahme zu dir, wenn jemand sagt, ich möchte meine Arbeitsverträge überprüfen lassen, ich möchte vielleicht mal irgendwie auch ein Vertragswerk wie Aufhebungsvertrag und so weiter griffbereit haben für den Fall der Fälle oder ich hätte irgendwelche anderen Probleme in diesem Bereich? Wie sollen die Leute sich bei dir
Also
melden?
ja, man kann einfach Christina Linke jetzt im Netz eingeben und wenn noch so heißt, hat seit einiger Zeit ein Problem. Ich bin ganz vorne. Und wenn man auf die Homepage geht von der Kanzlei, ich habe ja noch eine Unternehmensberatung auch, dann findet man auch sofort die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag hochzuladen zur Prüfung. Da müssen zwei, drei Sachen ausgefüllt werden. Und dann gibt es halt innerhalb von diesen 3 Tagen das Feedback und dann vereinbaren wir gerne noch ein kostenloses Feedbackgespräch, wo wir einfach nochmal erklären, weil es schon manchmal ein bisschen schwieriger juristisch ist, was wir da schreiben. Ja, also aus unserer Sicht natürlich nicht, aber wir verstehen das gut, dass wir mit dem Kunden nochmal drüber reden müssen. Und ansonsten einfach eine E-Mail schicken, anrufen oder sonst irgendetwas. Und wir haben auch jetzt einen Mitgliederbereich seit dem letzten Sommer eröffnet, wo wir praktisch Zugriff geben auf die wichtigsten Vorlagen, die man benötigt, wenn man Mitarbeitende beschäftigt. Also wirklich 120 selbst erstellte Vorlagen. Ich hatte, meiner Naivität hatte ich gedacht, ich hole meine 10 Kommentare raus, meine x Online-Zugänge und dann gucken wir, was es da für Vorlagen gibt, aber es waren so viele Fehler da drin, wir mussten die Eröffnung 3-mal verschieben, weil wir so viel Arbeit damit hatten. Und das wirklich von der Abmahnung, von Erklärung zu Abmahnung, aber auch Kündigung, BEM-Gespräche, Ablehnung Teilzeit, Bestätigung Elternzeit ist alles drin. Und einmal im Monat gibt es halt ein Webinar mit mir, wo ich über bestimmte Themen referiere, über typische Fehler, wie man sie vermeiden kann oder Kündigung von Low-Performern. Und für die Kunden, die schon mal bei uns einen Arbeitsvertrag haben gestalten lassen, die haben immer noch Zugriff auf die neuesten Änderungen des Arbeitsvertrages, des Standardarbeitsvertrages, sodass man immer auf dem aktuellen Stand ist, weil wenn man jemanden einstellen möchte, geht man nur in den Member-Bereich, zieht sich die Änderungen in den eigenen Vertrag rüber und kann immer sicher sein, dass man einen ganz aktuellen Vertrag hat. Also das wird sehr gut angenommen. Wir haben da jetzt, ich glaube, 200 Member drin und planen nächstes Jahr auch nochmal ein Member-Treffen, dass man einfach auch nochmal so einen Austausch hat mit coolen Unternehmern, weil eins ist auch wirklich so, ich ziehe besondere Arten von Menschen an. Also das sind Leute, die mit dieser Art, du hast ja eine sehr, sehr ähnliche Art, ja, so dieses kein drumherum reden, sondern Klartext reden. Und ich finde das immer wieder toll, mit welchen Kunden wir da gesegnet sind. Also das macht schon echt Spaß gerade.
Ja, ich weiß, das ist für manche Leute ungewohnt. Gerade wenn ich Leute neu kennenlerne, kommen die mit meiner direkten Art kurzfristig nicht klar und hinten raus erkennen die aber die Vorteile. Sage ich auch immer den neuen Mitarbeitern. Ich sage, du brauchst in das, was ich sage, nichts rein zu interpretieren. Wenn ich sage, das war scheiße, dann war das scheiße, dann ist es für mich aber auch an der Stelle erledigt. Mach es besser und dann ist die Sache für mich erledigt. Ich bin da nicht nachtragend. Wenn ich sage, es ist gut, dann kannst du es so lassen. Das heißt nicht, ja, ich mach's gleich selber oder so. Und das ist für manche auch echt eine neue Erfahrung, weil die das bisher nicht so gewohnt sind. Die Leute verpacken immer ihre ganzen Aussagen viel zu soft und am Ende des Tages weiß überhaupt keiner was. Ich glaube auch, ein Klassiker im Mittelstand ist auch, da finden manche Kündigungsgespräche statt. Da tut sich derjenige, der die Kündigung ausspricht, so schwer, dass am Ende gar keiner weiß, sind wir jetzt eigentlich getrennt oder machen wir nochmal weiter? Wollen wir es nochmal versuchen? Und wenn ich das so in Vorträgen erzähle, dann lachen die Betroffenen immer, weil die sich darin wiederfinden. Und ich glaube, das ist für niemanden hilfreich. So, das heißt, ihr habt jetzt also erfahren, wie ihr da an Christina Linke rankommt. Und wenn ihr einfach sagt, ich will die erstmal mal ein bisschen beobachten, dann könnt ihr die nicht nur bei Google suchen, sondern auch einfach mal auf den Insta- oder TikTok-Videoportalen, wo da auch einfach eine ganze Menge Bild und Ton von ihr verfügbar ist und auch permanent neues Material hochkommt, sodass ihr darüber auch einfach noch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, in ihren Alltag hineinschauen könnt. Vielleicht findet ihr auch den einen oder anderen Videoclip von Veranstaltungen, wo sie bei mir Referentin war, weil ich da auch schon mal was gesehen habe. Auch das ist da sozusagen in den Kanal eingeflossen. Insofern zum Abschluss bei mir in den Interviewfolgen ist immer so, der Gast hat die abschließenden Wörter und das Interview ist dann einfach zu Ende. Das heißt also, du hast jetzt die Möglichkeit, irgendwie ein Statement, eine Empfehlung, einen Erfahrungswert oder irgendwas anderes noch zum Abschluss rauszuhauen. Christina, vielen Dank, dass du Zeit für dieses tolle Interview hattest. Deine Bühne.
Ja, ich glaube, Unternehmertum muss nicht schwierig sein. Das darf auch einfach und leicht sein. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das einfach ein Marathon ist. Wir müssen die ganze Zeit an uns arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir die besten Mitarbeitenden haben, die besten Produkte haben, skalierbare Produkte haben und einfach mal Gas geben und nicht jammern. Ja, genau.